Wichtige Personen auf dem Weg zur NS-Diktatur.
Theodor Eicke, 1892 bis 1943. Eicke war von 1923 bis 1932 Sicherheitsbeauftragter der IG Farben und ihrer Vorgängerorganisation. 1928 trat er der NSDAP und der SA bei, 1930 kam er zur SS. Er wurde im Sommer 1933 Kommandant des KZ Dachau und im Folgenden der wichtigste Organisator der Konzentrationslager und Wegbereiter des KZ-Systems. Im Juli 1934 wurde Eicke zum Inspekteur der Konzentrationslager und SS-Totenkopfverbände, also der KZ-Wachmannschaften, ernannt. Er starb bei einem Flugzeugabsturz an der Ostfront bei Orelka, UdSSR. Wilhelm Furtwängler, 1886 bis 1954. Der Dirigent und Komponist wurde 1928 Leiter der Berliner Philharmoniker, die er zu einem Spitzenorchester von weltweiter Geltung formte. Als Künstler an der Klassik, vor allem Beethoven, und an der romantischen Musiksprache, insbesondere von Brahms und Wagner orientiert, profitierte seine Karriere stark vom damals vorherrschenden Publikumsgeschmack. Als die Nationalsozialisten die künstlerische Rückwärtsgewandtheit zur Staatsdoktrin machten, fiel es Furtwängler daher leicht, sich dem Regime anzupassen. Bereitwillig trat der international gefeierte Dirigent als Aushängeschild des Nationalsozialismus auf und profitierte erheblich von ihm angetragenen Ehrungen und finanziellen Gunstbeweisen. Daneben trat er auch für einzelne vom Regime verfolgte jüdische Musiker ein, ohne jedoch jemals an Widerstand zu denken. Es ging ihm nur um die Musik. Politisches Handeln lag ihm fern. Nach seinem Freispruch im Entnazifizierungsverfahren 1947 wurde er wieder Chefdirigent der Berliner Philharmoniker. Franz Gürtner, 1881 bis 1941. Der Jurist aus Regensburg wurde bereits 1922 bayerischer Justizminister. Politisch in der DNVP organisiert, blieb er auf diesem Posten bis 1932. Im selben Jahr holte ihn Franz von Papen in sein Kabinett der Barone, in dem Gürtner als Reichsjustizminister einer von nur drei nichtadligen Ministern war. Er zählte zu jenen hochkonservativen Politikern, die vor einem Bündnis mit Hitler keinerlei Skrupel hatten. Bereitwillig blieb er auch nach 1933 Justizminister, bis zu seinem Tod 1941. Recht und Justiz galten ihm jedoch wenig. Das Ende des Weimarer Rechtsstaates, den Zusammenbruch jedweder Gesetzmäßigkeit in Deutschland und alle Schritte Hitlers auf dem Weg zur Diktatur, vom Terror gegen Andersdenkende und von der Einrichtung von Konzentrationslagern bis zum Massaker in der Röhm-Affäre, sicherte er Kraft seines Amtes juristisch ab. Franz von Papen, 1879 bis 1969. Der erzkonservative Papen stammte aus einer westfälischen Adelsfamilie, war preußischer Offizier und gescheiterter Diplomat, bevor er als Mitglied der Zentrumspartei Abgeordneter im preußischen Landtag wurde. Durch Intrigen war er maßgeblich am Sturz des Reichskanzlers Heinrich Brüning 1932 beteiligt, verließ das Zentrum und wurde selbst Reichskanzler, Juni bis November 1932. Er ist kein Kopf, aber ein Hut, sagte General Schleicher, als er Papen an die Macht gebracht hatte. Papens politische Kurzsichtigkeit, eigene Machtinteressen und seine Selbstüberschätzung ließen ihn Anfang 1933 das Bündnis mit Adolf Hitler suchen. Er glaubte, die Konservativen hätten sich Hitler engagiert. Papen war 1933-34 Vizekanzler, wurde danach als Botschafter nach Wien bis 1938 und Ankara 1938 bis 44 abgeschoben. Im Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher wurde er 1946 freigesprochen, 1947 jedoch in einem Spruchkammerverfahren zu 8 Jahren Arbeitslager verurteilt. Er kam 1949 altersbedingt frei. Ernst Röhm, 1887 bis 1934. Röhm war einer der ältesten und engsten Vertrauten Adolf Hitlers. Als ehemaliger Hauptmann im Ersten Weltkrieg organisierte er ab 1919 Waffen für die sogenannte Schwarze Reichswehr. Eigentlich war er mit der Entwaffnung der Freikorps-Truppen beauftragt, stand diesen jedoch so nahe, dass er sie mit dem von ihm kontrollierten Waffenarsenal versorgte. Er galt daher als Maschinengewehrkönig von Bayern. 1923 beteiligte er sich am Hitlerputsch und ab 1925 am Aufbau der SA, die er ab 1931 als Stabschef leitete. Nach dem Machtantritt der NSDAP sah er die Zeit gekommen, seine unklaren sozialrevolutionären Ziele durchzusetzen und die weitgehend aus unzufriedenen Schlägern und Arbeitslosen bestehende SA mit der Reichswehr zu verschmelzen. Hitler sah dadurch seine Politik gefährdet und ließ Röhm, die SA-Führung sowie zahlreiche politische Gegner ermorden. Röhmputsch.